ein älterer Pastor. Er berichtete mir einst vor einigen Jahren, dass er einen Bruder zu Hause besuchte, weil es zu einigen Schwierigkeiten in der Gemeinde gekommen war. Er wollte mit diesem Mann persönlich sprechen, aber über einige theologische Themen, aber auch, wie er sich in der Gemeinde verhalten hat. Als der Pastor an dem vereinbarten Vormittag in die Wohnung trat, da war zu seiner großen Überraschung ein weiterer Gast da, ein Freund des Mannes, um den es ihm ging. Und dieser Gast, er ging auch nicht so zügig hinaus, damit die beiden sprechen können, sondern der Hausherr erklärte, sein Freund sei zufällig zum Frühstück da gewesen und er könne doch gerne bei dem Gespräch dabei bleiben. Eine merkwürdige Zusammenstellung. Doch der Pastor erfuhr fort und sein Anliegen zu nennen. Doch der Gast, er hakte sich immer wieder in das Gespräch ein und er brachte Gegenargumente und stritt mit dem Pastor über die Beurteilung der Lage. Der unerwartete Gast, er hatte seine ganz eigene Sicht auf die Situation, obwohl er zu einer anderen Gemeinde gehörte. Und dennoch diskutierte er kräftig mit. Als der Pastor mir dann später von diesem seltsamen Treffen berichtete, da spürte man immer noch seine Verärgerung, als er das mitteilte. Der Pastor, er zweifelte daran, dass der Freund wirklich zufällig da gewesen ist. Vielmehr schien es ihm wie so ein listiger Plan gewesen zu sein. Wie konnte dieser Fremde es wagen, die Diskussion so an sich zu reißen und das eigentliche Anliegen so zu erschweren? Auf diese Weise war nicht daran zu denken, eine gemeinsame und geistliche Lösung zu finden oder zumindest einander besser zu verstehen. Wir finden eine etwas ähnliche, aber deutlich schlimmere Situation in unserem heutigen Predigttext. Paulus, er nutzt eine Gelegenheit, um nach einigen Jahren wieder mit den Aposteln in Jerusalem zu sprechen. Doch bei dem persönlichen Gespräch trifft Paulus plötzlich auf ungebetene Gäste, die sein Anliegen sehr erschweren. Und in der Weise, wie Paulus sie beschreibt, merkt man, wie verärgert er über diese Leute ist, wie schwer ihm diese Situation gefallen ist. Schlag doch mit mir auf den Galaterbrief, Kapitel 2, und hier lesen wir die Verse 1 bis 5. Galaterbrief, Kapitel 2, ab Vers 1. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf und Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen bin. Aber nicht einmal Titus, der mit mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verblieb. Spione in der Gemeinde, so habe ich diese Predigt genannt. Spione in der Gemeinde. Denn Paulus sieht diese Bedrohung wie so eine feindliche Unterwanderung bei diesem Treffen. Und es soll auch uns heute bewusst machen, was für ein kostbares Gut wir zu schützen haben. Erstens, zu Besuch in Jerusalem. Paulus erfährt hier im zweiten Kapitel des Galaterbriefes direkt mit einem autobiografischen Bericht fort, den er schon im ersten Kapitel angefangen hatte. Es geht ihm darum, den Gemeinden in Galatien zu schildern, dass sein Evangelium, das er unter anderem auch in Galatien in den Gemeinden verkündet hat, aber auch an anderen Orten, zum einen direkt von dem Herrn Jesus kommt. Er wurde beauftragt von Jesus selbst. Die Botschaft, die er bringt, die hat er direkt von Jesus empfangen und nicht von der Jerusalemer Gemeinde, wie ihm nachgesagt wurde. Und zum anderen hat er nichts hinzugefügt oder weggelassen bei dem Evangelium, was in irgendeiner Weise wichtig wäre oder dazugehörte, wie eben diese falschen Missionare dann in den Gemeinden in Galatien später erklärten, dass Paulus zwar irgendwie auch was Richtiges gesagt hat, aber da fehlt noch etwas ganz Entscheidendes, da fehlt noch etwas ganz Wichtiges, nämlich die besonderen Gebote, die dem Volk Israel gegeben wurden als Abgrenzung von den anderen Völkern. Nachdem Paulus im dritten Jahr nach seiner Bekehrung einmal ganz kurz für 15 Tage in Jerusalem war und Petrus und Jakobus traf, danach dann aber in Syrien und Zilizien evangelisierte, spricht er nun von seiner zweiten Begegnung mit den Aposteln in Jerusalem. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Die zeitliche Einordnung ist nicht ganz eindeutig, nicht ganz einfach. Meint Paulus 14 Jahre nach dem ersten kurzen Besuch in Jerusalem? Oder bezieht er sich, wie im Abschnitt davor, auf seine Bekehrung, also 14 Jahre nach seiner Bekehrung, wie im ersten Kapitel 3 Jahre nach seiner Bekehrung? Einige sagen, dieses Treffen ist genau das, wovon wir in Apostelgeschichte 15 lesen, das sogenannte Apostelkonzil. Das fand etwa 48 oder 49 nach Christus statt, also 15 oder 16 Jahre nach Paulus Bekehrung, wenn wir sie etwa 33 nach Christus einordnen. Allerdings berichtet Lukas in Apostelgeschichte 11 bereits von einer Reise von Paulus und Barnabas nach Jerusalem, was 44 oder 45 nach Christus stattfand. Es wäre seltsam, wenn Paulus das in seiner chronologischen Aufzählung auslässt. Außerdem werden die 14 Jahre nach damaliger Zeitrechnung wahrscheinlich inklusiv gezählt. Inklusive Zählung bedeutet, es können volle 14 Jahre gemeint sein, es können aber auch zum Beispiel nur 12,5 Jahre gemeint sein. Denn damals hat man ein bisschen anders gerechnet oder gezählt, was Zeit anging, als wir es gewohnt sind. Ihr wisst ja, dass im Neuen Testament öfters erklärt wird, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist. Und vielleicht habt ihr aber schon mal durchgerechnet, also wenn er am Freitagnachmittag gestorben ist und den ganzen Samstag über im Grab lag und am Sonntag frühmorgens auferstanden ist, wir würden sagen, okay, er ist 2 Tage nach seinem Tod auferstanden. Aber in der Bibel heißt es am dritten Tag. Warum? Weil in der Zeitrechnung damals der endende Tag immer voll mitgezählt wurde. Also es wurde gesagt, ja, Freitag, Samstag, Sonntag. Und Sonntag ist dann der dritte Tag und der Freitag wird mitgezählt. Wenn wir sagen, ja, ich komme in 3 Tagen, dann zähle ich den heutigen Tag nicht mit, sondern es beginnt quasi erst ab morgen. Nach unserer Rechnung wäre also die Zeit, in der Jesus im Grab lag oder in der er tot war, vielleicht 1,5 Tage und dennoch wird von dem dritten Tag gesprochen, an dem er auferstanden ist. Und genauso ist es auch mit den Jahren, dass das endende erste Jahr und das vielleicht gerade erst angebrochene 14. Jahr wurde komplett als Jahr mitgezählt. Deswegen gibt es hier ein bisschen eine flexible Zeit, wo man schauen kann, wie das passt, was gemeint ist. Und auch wenn es thematisch einige Parallelen mit dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 gibt, handelt es sich hier wahrscheinlich eben um den vorherigen Besuch, den Lukas in Apostelgeschichte 11 so beschreibt. Apostelgeschichte 11, ab Vers 27, da lesen wir: In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Und dann gibt es noch einen kurzen Vermerk im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 12, Vers 25, da heißt es dann, Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Der Anlass war also eine Hungersnot, die auch Mitte der 40er Jahre unter der Herrschaft des Kaisers Claudius eintraf. Was also 12 oder 13 Jahre nach Paulus Bekehrung wäre. Der Prophet Agabus hatte es vorher im Auftrag Gottes geweissagt, dass diese Hungersnot eintreten wird. Und das ist vermutlich auch, was Paulus meint, wenn er sagt, ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf. Natürlich kann es auch sein, dass Christus Paulus noch einmal persönlich oder konkret angewiesen hat, diesen Besuch zu tätigen, dass es wichtig ist, dass Paulus eben auch geht und dabei ist. Aber warum es Paulus hier offensichtlich geht, ist, dass Paulus nicht von den Aposteln nach Jerusalem zitiert wurde, wie so ein frecher Schüler zum Schuldirektor, weil er irgendwie was ausgefressen hat und einmal herzitiert wird, sondern dass Gott zu diesem Treffen geführt hat. Dass es eine Offenbarung gab, es gab sozusagen eine besondere Situation und Gott sorgte dafür, dass Paulus nach Jerusalem kam. Und er kam nicht nur zusammen mit Barnabas, mit dem er gemeinsam ja in Antiochia in der Zeit arbeitete, sondern auch, er nahm auch Titus mit nach Jerusalem. Und Titus wurde durch den Dienst von Paulus gläubig. Denn er nennt ihn in Titus 1, diesem Titusbrief, den wir von Paulus haben, mein echtes Kind nach dem gemeinsamen Glauben. Das bedeutet, diese Wiedergeburt, die Titus erfahren hat, sie kam durch den Dienst von Paulus. Vermutlich kam er aus Syrien oder Zilizien, wo Paulus eben in dieser Zeit tätig war. Auf jeden Fall war er ein Grieche. Nun, das bedeutet nicht, dass er in Griechenland geboren wurde, sondern bloß, dass er kein Jude war. Man teilte damals einfach auf in Grieche, das war sozusagen alle anderen Nationen, die internationale Sprache damals war Griechisch oder ein Jude. Während Paulus und Barnabas also die Spenden von Antiochia an die Jerusalemer Gemeinde bringen, nimmt sich Paulus vor, noch einmal den Aposteln darzulegen, was er unter den nichtjüdischen Nationen predigt. Er will ihnen diese Situation nutzen, um zu zeigen, hier, das predigen wir, das predige ich. Und er nimmt auch den Titus mit als einen derer, die durch dieses Evangelium zum Glauben gekommen sind. Und tatsächlich, es kommt zu diesem Gespräch. Er hat die Gelegenheit, mit einigen der angesehenen Aposteln für sich zu reden und ihnen zu berichten, was er als Evangelium predigt. Er erklärt den Galatern, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Damit meint er nicht, oh, ich war selber völlig am Zweifeln, ob das überhaupt richtig ist, was ich sage, und ich wollte mich nochmal absichern, nicht, dass ich doch irgendwie ein ganz falsches Evangelium verkünde, das würde all seine Argumentation im ersten Kapitel widersprechen. Da hat er ziemlich deutlich gemacht, er hat die Botschaft und den Auftrag direkt von dem Herrn Jesus Christus, er wurde nicht von Menschen gesandt, er brauchte nicht irgendwelche Menschen, die ihm dort erklären, was das richtige Evangelium ist. Aber Paulus ist sich bewusst, dass die Gemeinden, die er mit aufgebaut hatte, großen Schaden leiden können, wenn sie von Jerusalem aus zurückgewiesen werden oder verleugnet werden. Wenn hier zwischen den Gemeinden und zwischen den berufenen Aposteln, wenn hier Uneinigkeit herrscht. Er will diesen zweiten Besuch in Jerusalem also direkt nutzen, um unnötige Hindernisse schon im Voraus für die Missionsarbeit abzuwenden. Und daraus wollen wir gleich direkt zwei Anwendungen ziehen, die auch für uns bedeutend sind. Zum einen, beweise die Liebe zur Gemeinde. Beweise die Liebe zur Gemeinde. Als die Christen in Antiochia von der Not der Geschwister in Judäa hörten, die durch diese Hungersnot entstanden ist, da sammelten sie Hilfsgüter zusammen und sandten sie durch zuverlässige Brüder Paulus und Barnabas nach Jerusalem. Was für eine schöne Geste, oder? Paulus betont gegenüber den Galatern sehr deutlich seine Unabhängigkeit von der Jerusalemer Gemeinde. Das, was ihm irgendwie vorgeworfen wurde oder nachgesagt wurde, ach, du bist doch völlig von denen abhängig und du brauchst quasi deren Bestätigung und du hast verändert, was sie dir eigentlich beigebracht haben. Er betont sehr, nein, ich hab mit der Jerusalemer Gemeinde eigentlich gar nicht viel zu tun. Ich war nur ganz kurz, bei wenigen Besuchen hatte ich überhaupt die Gelegenheit, mit denen zu sprechen. Ich bin nicht in dieser Abhängigkeit. Er wurde nicht von Jerusalem aus beauftragt oder geschult, aber er war in Liebe und Fürsorge mit den Gemeinden Judäas und der Gemeinde in Jerusalem verbunden. Er hat sie geschätzt, er hat sie geliebt, er wollte sie unterstützen. Er bringt Hilfsgüter. Als ganze Gemeinde in Antiochia zeigen und beweisen sie ihre Liebe praktisch. Und Paulus war gerne bereit, diese Hilfsdienst, diesen Liebesdienst auch an die Gemeinde in Jerusalem zu übertragen. Hier war nicht dieses starke Konkurrenzdenken und wir wollen bloß nichts mit denen zu tun haben. Sie liebten die Gemeinde. Paulus liebt die Gemeinde. Nicht nur die, die er gegründet hat, sondern er hat eine Liebe für die Gemeinde Jesu. Außerdem nutzt Paulus diesen Besuch nicht nur, um Jerusalem endlich mal wiederzusehen nach mehreren Jahren, sondern er plant von vornherein, wenn ich in Jerusalem bin, was kann ich dort tun, was zum Nutzen der Gemeinden hier dient, in Syrien und Zilizien. Offensichtlich wurde er schon mit dem einen oder anderen Vorwurf konfrontiert, ob das denn wirklich richtig sei mit den Christen in Antiochia und den anderen Gemeinden, wenn sie gar nicht zuerst sich mit dem Judentum identifizieren, wenn sie sich nicht beschneiden lassen, wenn sie nicht irgendwie Teil des jüdischen Volkes werden. Und Paulus will dem vorbeugen und er weiß, er selbst braucht keine Bestätigung, ob sein Evangelium richtig ist. Christus hat ihm alles direkt offenbart und als Apostel berufen. Aber größere Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gemeinden und den Dienern des Evangeliums, sie können eine große und schädliche Wirkung auf die Missionsarbeit bringen. Und das beschäftigt ihn. Das bewegt ihn. Darüber denkt er nach. Er fragt sich, was kann ich tun? Wie kann ich diesen Besuch nutzen? Nicht nur als eine Hilfe für die Gemeinde in Jerusalem, ganz praktisch, sondern wie kann ich diesen Besuch, diese Gelegenheit nutzen, auch damit ich etwas an Segen, etwas am Guten, etwas an Schutz für die Gemeinden mitbringen kann oder dafür sorgen kann, die in anderen Gebieten sind. Er schreibt am Ende damit, die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Alles, was er getan hat, auch die schwierigen Situationen, so manche schwierigen Gespräche, sie dienten dem Wohl und dem Segen der heidenchristlichen Gemeinden, wie dann auch später der galatischen Gemeinden, an die er hier schreibt. Ich wollte, dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbleibt. Das war ihm wichtig. Der Besuch war keine persönliche Erholung. Es ging Paulus auch nicht bloß um eine gute Zeit mit den anderen Aposteln. Nein, der Anlass ist die Hilfe für die judenchristliche Gemeinde in Jerusalem. Und Paulus nutzt den Besuch außerdem aus Liebe zu den heidenchristlichen Gemeinden. Paulus beweist seine Liebe zur Gemeinde Jesu. Hast du eine Liebe zur Gemeinde Jesu? Geht es dir in deinem Denken, in deinem Beten, in deinem Handeln darum, wie kann ich der Gemeinde Jesu Gutes tun? Wie kann ich die Gemeinde Jesu in einer guten Weise repräsentieren, da wo ich bin? Und eine zweite Anwendung hierzu, suche Frieden und Verständnis. Obwohl Paulus so stark betont, dass er nicht abhängig ist von der Jerusalemer Gemeinde, dass er das Evangelium nicht bei ihnen gelernt hat, ist er dennoch nie ein Einzelgänger, jemand, der mit niemandem klarkommt und der mit niemandem zusammenarbeiten kann. Es gibt leider auch unter den Christen so manche fähige Arbeiter, die verkünden können, so mit viel Eifer und wirklich ja, die Menschen ansprechen können, sodass sie davon bewegt sind und sich etwas verändert. Und doch sind sie so speziell, diese Prediger, dass sie mit jedem in Streit geraten und niemand so wirklich mit ihnen zurechtkommt. Irgendwie gehen sie immer alleine und sie machen so ihren Dienst, aber irgendwie ecken sie mit jedem an und können überhaupt nicht mit jemandem zusammenarbeiten. Doch Paulus, er sucht wirklich Frieden und er gibt sich Mühe, dass er nicht missverstanden wird oder es zu unnötigem Streit kommt. Er legt den Angesehenen in Jerusalem, das sind die, wie wir später erfahren, Jakobus, Petrus und Johannes, er legt ihnen das Evangelium dar, das er verkündet. Nicht, weil er dazu gezwungen wurde, nicht, weil er dazu gerufen wurde, sondern weil er in Vorarbeit gehen will und sagt, ich möchte alle unnötigen Missverständnisse, alle möglichen Probleme schon im Vorhinein beseitigen. Und er sagt hier erstmal, dass er sein Evangelium ihnen vortragen wollte. Und dann geht er genauer darauf ein. Ja, ich legte ihnen das Evangelium vor, dass ich unter den Nationen predige. Und jetzt erklärt er noch ein bisschen genauer, den Angesehenen aber besonders. Das heißt, er ist nicht einfach in die Jerusalemer Gemeinde gesagt und so, komm, ich übernehme hier mal den Predigtdienst und erkläre mal allen, was ich predige. Er sagt, nee, er hat sich bewusst vorgenommen, ich möchte mal mit den Aposteln einzeln sprechen. Ich möchte ihnen das Evangelium darlegen. Er trifft sich mit ihnen privat oder in einem kleineren Kreis. Und ich denke, Paulus wusste, wie schwer es für die Apostel sein konnte, wenn Paulus diese besondere Situation der Heidenmission erklärt, wie die Menschen aus den anderen Nationen zum Glauben kommen und wenn unter diesen Zuhörern plötzlich einige Stimmung machen gegen diese Verachtung der jüdischen Sitten oder der väterlichen Überlieferungen. Viele waren so noch in ihrem, auch in dem jüdischen Kultur drin. Das war ihnen so lieb und teuer, dass es ganz schnell eine hitzige Atmosphäre geben könnte. Und dann wären auch die Apostel in einer ganz schwierigen Situation, wie sie damit gut umgehen können. Also er sucht extra ein privates Gespräch, damit sie konzentriert und sachlich und frei die wichtigen Themen durchsprechen können und es nicht abgelenkt wird oder in irgendeiner Weise verhindert wird durch Missverständnisse, durch Stimmungen, durch irgendwie ein Mob, der sich dort aufmacht und ausbreitet. Andererseits kann es aber auch eine sachliche Diskussion verhindern, wenn man weiß, ich kann schon vorher eine Menge oder einen Mob auf meine Seite bringen und Stimmung gegen die andere Partei machen. Und weiß schon, dann haben sie es viel schwerer, überhaupt irgendwelche Gegenargumente gegen mich zu bringen. In den späteren Missionsreisen haben die Gegner es oft so gegen Paulus und seine Gefährten gemacht. Ja, haben erstmal groß für Stimmung gesorgt und alle möglichen Anklagen gebracht und so, dass Paulus und seine Gefährten fast gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, sich überhaupt zu verteidigen oder die Situation zu erklären. Aber Paulus geht es um echtes Verständnis. Er will eine Situation herbeiführen, die es sowohl den Aposteln in Jerusalem als auch ihm am besten ermöglicht, sachlich und wahrhaftig zu sprechen und Missverständnisse oder unnötige Emotionen vorzubeugen. Um des Evangeliums willens, um der Liebe zu den Gemeinden willen, sucht er Verständnis und Frieden. Und dafür hat er vermutlich auch Titus mitgebracht. Manche denken, vielleicht war das eine Provokation. Aber ich glaube, es war keine Streitansage, sondern ich denke, er hat Titus mitgebracht, um den Aposteln zu zeigen, lernt doch mal Titus kennen. An ihm könnt ihr sehen, wie ein Heide zum wahren Glauben an Christus gefunden hat. An ihm könnt ihr sehen, dass es echt ist. Er ist ein Beispiel, ein Muster für die wirksame Gnade Christi unter denen, die durch das verkündigte Evangelium zum Glauben kamen. Ich glaube, Paulus brachte Titus mit, um in Jerusalem noch mehr Verständnis zu wecken. um diese Angst oder diese Sorge abzubauen. Oh, dann gleitet alles irgendwie aus den Fugen. Dann ist überhaupt nicht möglich, hier etwas an Heiligung oder Zucht oder Ordnung zu bewahren. Schaut euch mal den Titus an. Und ähnlich konnte auch Petrus, was übrigens auch in die gleiche Zeit fällt, dann erklären, ja, ich habe den Cornelius gesehen, wie die Gnade Gottes in ihm wirksam ist, wie der Heilige Geist in ihm wirksam ist, wie könnte ich ihm jetzt die Taufe verwehren. Ja? Und so, denke ich, hat Paulus den Titus mitgebracht. Schaut her, hier ist jemand, der ist kein Jude, aber wahrhaftig gläubig. Hier gehört jemand wirklich zu Christus. Schaut ihn an, sprecht mit ihm. Überzeugt euch selbst. Wie wollt ihr mit ihm umgehen? Seht ihr nicht, wie angemessen es ist, was wir tun? Suche Frieden und Verständnis. Gebrauche weise Mittel und Hilfen. Das lernen wir hier bei Paulus. Aber dieser Text geht weiter. Zweitens, konfrontiert mit falschen Brüdern. Paulus fährt hier fort, aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Es schien zunächst alles gut zu laufen. Es gab die Möglichkeit eines gesonderten Treffens mit einigen Aposteln in einem kleinen Kreis. Paulus konnte erklären, was er als Evangelium unter den Nationen verkündet. Sie konnten darüber reden. Doch da muss Paulus erschrocken feststellen, in diesem engen, privaten, kleinen Runde, da haben sich Leute dazugesellt, die das ganze Anliegen beinahe zerstört haben. Paulus beschreibt sie als falsche Brüder, Pseudo-Brüder. Sie nennen sich Christen, sie sagen, sie glauben an Jesus, aber eigentlich sind sie gar nicht wiedergeboren. Eigentlich gehören sie gar nicht wirklich zu Christus. Sie haben bloß ein christliches Bekenntnis auf ihre alte, selbstgerechte, formale Frömmigkeit gesetzt. Paulus nennt die Galater, die sehr verwirrt waren und so manchen falschen Behauptungen glaubten, er nennt sie immer noch von ganzem Herzen Brüder. Finden wir immer wieder hier in diesem Brief. Aber die Leute, die er dort in Jerusalem ganz unvermittelt antraf, die nennt er falsche Brüder. Falsche Brüder. Und dann braucht er die militärische Sprache der Spionage oder der Geheimagenten. Sie sind heimlich eingedrungen, heißt es. Und sie haben sich eingeschlichen. Das bedeutet, sie sind an einem Ort, wo sie überhaupt kein Recht hätten, sich aufzuhalten. Und das Ganze haben sie in einer hinterlistigen oder einer bewusst täuschenden Art und Weise geschafft, an diesen Platz zu kommen, an diesen Ort zu kommen, wo sie kein Recht haben. Sie hatten einen bösen Plan dabei. Es war kein Zufall, dass sie ausgerechnet zu der Zeit an dem Ort waren, wo Paulus sich mit den Aposteln unterredete. Das haben sie geplant. Sie wollten bewusst da sein. Warum? Ihr Ziel war es, unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern. Belauern ist das, was so ein Spion macht. Sie wollten dort etwas heimlich mithören, Informationen sammeln, die sie dann zum Schlechten gebrauchen können oder für ihre eigenen Zwecke. Sie haben wahrscheinlich einige Gerüchte über die Gemeinden in Syrien und Zilizien gehört und gedacht, na, da hören wir mal genauer hin, ob wir nicht ein paar Beweise sammeln können, wie verkehrt das alles ist. Und wenn es stimmt, dass den Heiden, die an Jesus glauben, die Freiheit von ihren Sünden und die Freiheit von dem Zorn Gottes und die Freiheit von dem Gericht, Strafgericht zugesprochen wird und dazu auch noch die Freiheit von dem Gesetz, das den Juden als Trennung von der unreinen Welt gegeben wurde, oh, dann werden wir einschreiten. Und jetzt sammeln wir mal Informationen. Jetzt sammeln wir mal, wie wir unsere Anklage vorbereiten können. Und genau das versuchten sie in der Folge. Sie hörten, was Paulus berichtete. Und als sie merkten, dass die Apostel geneigt waren, Paulus zu sagen, ja, wunderbar, wir stimmen ganz mit dem überein, wie du es berichtest. Wir haben nichts daran auszusetzen. Da versuchen sie doch, in die heidenchristlichen Gemeinden in die Knechtschaft zu bringen. Paulus gebraucht hier ein hartes Wort, worauf er auch später in dem Brief Kapitel 4 und 5 nochmal eingehen wird. Doch er nennt die besonderen Gebote, die den Juden im alten Bund auferlegt wurden, als Vorbereitung auf Christus und auf das Evangelium, er nennt es eine Sklaverei, eine Knechtschaft, eine harte Unterdrückung. Und diese falschen Brüder, sie wollten durchsetzen und auch die anderen Apostel in Jerusalem davon überzeugen, dass Titus sich beschneiden lassen muss und in der Folge alle die heidenchristlichen Gemeinden, die diese besonderen Gesetze und Gebote und Riten der Juden übernehmen müssen. Sie müssen sich dem Zeremonialgesetz fügen. Die Beschneidung war eines dieser großen und wichtigen Themen und als ein Beispiel für das Gesetz, wo sie sagen, diese anderen Gemeinden, diese neuen Gemeinden, sie müssen auch mit unter dieses Gebot kommen. Und wir können uns vorstellen, wie eifrig sie Bibelstellen zitierten, aus 1. Mose 17, wie es Abraham verordnet ist, die Beschneidung. Und sie sprachen vielleicht darüber, wie frech und überheblich es sei, dies nicht auch bei den Heidenchristen anzuordnen. Dass das Wort Gottes damit einfach so an den Rand gedrängt wird, so übergangen wird. Das muss eine absolut schwierige und frustrierende Situation für Paulus gewesen sein. Vielleicht gab es einige, auch unter den Aposteln, die gesagt haben, ja, können wir nicht irgendwie eine Art Kompromiss finden? Vielleicht einfach um der Liebe willen, dass sich die anderen Gemeinden sich auch dem fügen. Einfach nur, um hier einen Streit zu vermeiden. Und Paulus, er ist in echter Not, er ist in großer Anspannung. Der Satz, mit dem er hier beschreibt, ist unvollständig, er ist wie abgehackt. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Hier fehlt es an einem führenden Verb und irgendwie ist dieser Satz gar nicht vollständig und lässt sich auch nur ganz schwer direkt in dem Kontext verbinden. Man weiß gar nicht so genau, wo setzt Paulus hier eigentlich an. Ein Ausleger schreibt, dieser Satz ist grammatischer Schiffsbruch. Nun, wir glauben, dass das ganze Wort vom Heiligen Geist eingegeben ist, irrtumslos und unfehlbar. Aber hier scheint es dem Heiligen Geist gefallen zu haben, uns lieber die aufgebrachten Gefühle von Paulus zu schildern, als einen gut klingenden, grammatischen, sauberen, leicht dahinfließenden Satz weiterzugeben. Diese Unvollständigkeit, diese abrupte Aufeinanderfolge, es ist wie so ein Zeugnis dafür, wie angespannt, wie traurig, wie aufgebracht Paulus hier war. Noch in dem Moment, wo er nur an dieses Treffen dachte, das schon ein paar Jahre zurückliegt. Es muss Paulus noch beim Schreiben richtig verärgert haben, wie diese falschen Brüder das Treffen für ihre Ziele missbrauchen wollten. Wie sie drauf und dran waren, großen Schaden zu bringen, nicht nur in Jerusalem, sondern in all den Gemeinden, die entstanden sind. Doch das Ergebnis blieb bestehen. Titus wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen, denn Paulus ist in dieser Sache auch nicht für eine Stunde, nicht für einen Moment zurückgewichen. Er hat sich dieser Meinung nicht unterworfen, um die Wahrheit des Evangeliums zu erhalten für die Gemeinden. Damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Und auch hier wollen wir einige direkte Lektionen für uns herausnehmen. Bewahre das reine Evangelium. Bewahre das reine Evangelium. In den Streit mit den falschen Brüdern ging es Paulus nicht um irgendwelche Nebenthemen. Es ging ihm nicht um Endzeitfragen. Es ging ihm nicht um das Verhältnis zur Politik. nicht um die Beurteilung der Kultur oder dem Auftrag der Gemeinde in der Gesellschaft, sondern ganz konkret um die Frage, wie kann ein Mensch gerettet werden? Wie kann ein Mensch gerettet werden? Wissen unsere Kinder eigentlich, dass der christliche Glaube nicht darin besteht, nicht zu viel Alkohol zu trinken, sich anständig anzuziehen, nicht in die Disco zu gehen, den schulischen Lehrplan eventuell skeptisch zu prüfen, Kinderbücher nach moralischer Aussage zu kontrollieren, keine Schimpfworte zu gebrauchen, vor dem Essen zu beten? Und das ist alles gut und hat in der einen oder anderen Form seine Berechtigung. Aber das ist nicht das Evangelium. Wissen unsere Kinder, wissen unsere Arbeitskollegen, wissen unsere Verwandten, wenn wir vom Evangelium sprechen, wenn wir vom christlichen Glauben sprechen, wissen sie, was das Evangelium ist? Oder sind all die, die um uns herum sind, eigentlich nur, ja, er darf das nicht und er darf das nicht und er darf das nicht? Und unsere Kinder sagen, ja, wir sind Christen, deswegen dürfen wir das nicht und dürfen wir das nicht und das ist verboten und das machen wir nicht. Nun, die Bibel bezeugt, es gibt keine Handlung, keine Tat, keine gute Gewohnheit, kein tugendhaftes Verhalten, mit dem wir den heiligen Maßstab Gottes erreichen können. Und selbst wenn wir theoretisch diese Unterscheidung klar machen, ja, das Evangelium, wie wir zu Gott kommen, wie wir gerettet werden, ist das eine und wie wir unseren christlichen Glauben ausleben, ist etwas anderes. Aber vermitteln wir auch gegenüber unseren Kindern und gegenüber unseren Bekannten, dass die Annahme bei Gott nicht gleichzusetzen ist mit dem, was wir erwarten oder was wir annehmen. Wir können und sollen versuchen, unseren Eltern oder unseren Vorgesetzten zu gefallen. Aber das ist nicht der Maßstab, wie ein Mensch bei Gott angenommen werden kann. Das ist nicht das Kriterium für Christsein. Das ist nicht der Kern des Evangeliums. Aber Gott ist Mensch geworden. Und er selbst, Jesus Christus, hat das ganze Gesetz, die volle Forderung Gottes an den Menschen erfüllt. Und dann hat er sein eigenes Leben als Opfer für die Sünden von Menschen hingegeben, damit er die Schuld bezahlt, die unsere Sünden verursacht haben und noch verursachen und verursachen werden. Er hat mit seinem Opfer am Kreuz für alles bezahlt. Und jeder, der an das Evangelium Gottes glaubt, der sich Jesus als dem alleinigen Retter, unserem Erlöser, anvertraut, der hat in Christus seine ganze Gerechtigkeit, und zwar allein aus Gnade von Gott. Egal wie schlimm sein Leben bis dahin aussah, egal von wo er kommt, welche Sprache er spricht, in welcher Kultur er aufgewachsen ist und wie viel Unreines noch in seinem Leben ist. Wer etwas hinzufügt, eine Art der Vorbereitung, der Zuarbeit, der Mitwirkung oder weiteren Bedingungen, damit ein Mensch vor Gott gerecht gesprochen wird, der zerstört die Botschaft des reinen Evangeliums. Und es geht so schnell. Es geht so schnell. Die Beschneidung im Bund Abrahams war ein Hinweis und ein Zeichen auf Christus Jesus hin. Dem männlichen Nachkommen aus der Nachkommenschaft Abrahams und Davids. Ein Kennzeichen dafür, dass Gott seine Verheißung erfüllt und dass in diesem Nachkommen das wahrhaftig und wirklich stattfindet, wovon die Beschneidung nur ein Bild war, dass die Sünde abgetrennt werden kann. Nicht durch eine äußere Tradition, nicht durch ein menschliches Werk, sondern durch Gott, der Mensch wurde und stellvertretend am Kreuz für Sünder wie uns starb. Aber wer nun meint, an Jesus zu glauben, aber diese alten Schatten oder anderen Dinge als Bedingung setzt, damit unsere Sünden vergeben werden können, Jesus noch etwas anderes, etwas anderes oder jemand anderem gegenüberstellt, der verkehrt das Evangelium. So gut und nützlich, so sinnvoll oder sogar biblisch es klingen mag. Wir müssen uns einsetzen und dürfen hier niemals zurückweichen, niemals nachgeben, wenn es um die Frage geht, wie kann ein Mensch gerettet werden? Wenn es um das Evangelium geht. Wir sind aufgefordert. Wir haben es hier sogar bei Paulus gesehen. Wir sind aufgefordert, auf alle Weise Frieden zu suchen und auch den unteren Weg zu gehen und bereit zu sein, auf eigene Rechte zu verzichten, selber Opfer zu bringen, Liebe zu erweisen. Aber wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, dürfen wir nicht eine Sekunde zurückweichen. Dürfen wir nichts hinzufügen und nichts fortnehmen. Wie ein Mensch, der gerettet ist, leben sollte, wie sich sein Glaube zeigen sollte, dass auf die Rechtfertigung Heiligung folgen muss, keine Frage. Die Bibel ist dort auch deutlich. Aber vor oder neben der Rechtfertigung in Christus allein, aus Gnade allein, durch Glauben allein, darf nichts und niemand stehen oder gestellt werden. Und eine zweite Anwendung. Werde kein Spion. Ist es nötig, das zu sagen, hier im Gemeindekontext? Gibt es unter uns etwa falsche Brüder? Ist es das, was ich sagen will? Nun, ich habe das Vertrauen, dass es nicht so ist. Aber gibt es die Gefahr, dass auch wahre Christen untereinander die Freiheit, die wir in Christus haben, belauern? Und ja, das ist so. Wir müssen keine falschen Brüder sein, um Spione zu werden. Wir sind doch auch aufgerufen, aufeinander zu achten, wenn nötig, einander zu ermahnen oder zu lehren, ein geheiligtes Leben zu führen. Aber die Motive, die in dem Herzen der falschen Brüder steckten, sie finden sich auch in den Herzen wahrer Brüder und Schwestern wieder. Weil wir Sünder sind. Denn die Frage ist doch, warum sollte überhaupt jemand das Anliegen haben, die Freiheit eines anderen zu belauern und andere wieder in Knechtschaft zu bringen? Wie kommt man überhaupt auf diese Idee? Vielleicht denkst du, na, das käme mir doch nie in den Sinn. Das müssen absolute Monster gewesen sein. Niemals käme so ein Wunsch in mir auf, die Freiheit der anderen zu belauern. Warum sollte ich das tun? Doch nicht so schnell. Ich glaube, der Wunsch nach eigener, es gibt eine Reihe von Motiven, die uns vielleicht ganz unbewusst zu Spionen in der Gemeinde machen können. Zum Beispiel der Wunsch nach eigener Gewissheit ist ein Spionagemotiv. Ich will sicherstellen, dass das, woran ich mich selbst festhalte, was mir Gewissheit und Halt gibt, dass es von den anderen nicht weggenommen wird. Weil sie sagen, ja nun, aber das ist nicht verpflichtend, das ist nicht notwendig. Wenn du denkst, es ist für mich so schwer, wirklich zu vertrauen, dass Gott mich ganz aus Gnade angenommen hat, dass ich völlig sicher bin in Jesu Hand. Ich sehe doch noch all meine Schwachheit. Ich brauche etwas, was mir das bestätigt. Ich brauche etwas, woran ich mich festhalten kann, damit ich vertrauen kann, dass ich wirklich zu Gott gehöre. Und dann suche ich mir Kriterien. Ich suche mir Handlungen, die mich von den offensichtlich Gottlosen unterscheiden. So dass ich sagen kann, solange ich nicht so lebe wie der, solange ich das nicht tue wie der, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und weil ich das nicht tue und weil ich nicht so bin wie der, darum vertraue ich, dass Gott mich aus Gnade angenommen hat. Aber wisst ihr, das ist das Gebet des Pharisäers. Danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner dort. Ich faste und ich verzehnte alles und so weiter. Ich suche mir meine Gewissheit, dass ich bei Gott angenommen bin, in zusätzlichen Dingen, die mir das bestätigen. Aber seht ihr, die falschen Brüder, sie sahen in der Beschneidung und in den Zeremonialgesetzen die eigene Bestätigung, dass Gott sie angenommen hat. Wir gehören zu Gott, weil wir haben all diese Dinge, die ich sehen kann, die ich nachweisen kann. Und wenn nun jemand sagt, Menschen können ohne dem gerecht gesprochen werden. Und Menschen können all diese äußeren Dinge haben, aber nicht bei Gott angenommen sein. Dann zerbricht es die eigene Gewissheit und den eigenen Halt. Also kämpfe ich darum, dass es bei allen eine Notwendigkeit wird, weil es für mich wichtig ist. In meinem Glauben, in meinem Vertrauen, in meiner Gewissheit. Worauf baust du wirklich deine Glaubensgewissheit? Lass es nicht zu einem Motiv der Spionage werden, sondern prüfe dein Herz. Ein anderes Motiv sind die eigenen Opfer. Es gibt Eltern, die sind sehr, sehr hart und streng und lieblos zu ihren Kindern. Und sie sagen, nur so werden sie gestärkt und hart genug für den Kampf des Lebens. Ich will sie nicht verweichlichen, ich will nicht, dass sie irgendwie zu empfindlich werden. Sie brauchen eine harte Schule, sonst können sie nicht bestehen im Leben. Und dann erfährt man, nun, sie wurden von den eigenen Eltern ebenso behandelt und sie litten darunter. Und sie haben große Schmerzen erlebt. Und damit ihre Kindheit und all der Schmerz für sie nicht sinnlos ist, nicht wertlos, halten sie daran fest, dass es wichtig ist, auch der kommenden Generation diese Härte beizubringen. Und so können sie nämlich dann sagen, unsere Opfer damals waren nicht wertlos. Wenn jetzt aber andere in einem liebevollen und gnädigen Umfeld aufwachsen, dann entsteht Neid und Bitterkeit. Warum hatte ich das nicht? Und sie müssen an dieser Aussage festhalten, nein, es ist notwendig, dass es bleibt, damit all mein Schmerz und all mein Opfer nicht sinnlos und vergebens waren. Und ich führe es fort, auch der kommenden Generation. Die eigenen Opfer sind Spionagemotive. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn oder den Tagelöhnern, die am Ende all den gleichen Gehalt bekommen, da finden wir ähnliche Situationen. Ich schaue auf das, was ich getan habe, was ich geleistet habe, was ich geopfert habe, und ich will nicht, dass es auch ohne dem möglich ist. Sonst ist all das, was ich aufgeführt habe, all das, was ich ertragen habe, sonst verliert es an Wert. Bei anderen ist es die Gewohnheit. Wir brauchen unser vertrautes Umfeld. Alles andere, alles Neue, alles Ungewohnte, es verängstigt uns. Wir brauchen diese Sicherheit, einen Überblick zu haben über unser Leben, über das, was uns beeinflusst. Das Volk Israel, es sehnte sich sogar zurück in die Sklaverei Ägyptens, als sie auf die ersten neuen Herausforderungen in der Wüste trafen. Weil sie gesagt haben, dann lieber in die Sklaverei, als irgendwie in so einer Situation, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich tun soll. Als ich einmal einige neue junge Leute in eine Jugendgruppe in einer Gemeinde brachte, da war es einigen unangenehm. Denn sie sagten, es war vorher so schön familiär, wo all die Gemeindekinder nur unter sich waren. Das hat mein Herz gebrochen. Wir wollen einfach etwas Gewohntes aufrechterhalten. Und deswegen belauern wir andere. Oder wollen Veränderungen vermeiden. Es gibt auch Fragen der Vernunft. Ich bin überzeugt, diese Maßnahmen sind ein viel besserer Schutz, den christlichen Glauben zu bewahren. Es wird sicherlich schief gehen, wenn wir nicht diese äußeren Mittel verwenden, wenn wir das nicht gebrauchen, oder dann wird es alles den Bach runtergehen. Gnade allein, das wird doch sicherlich missbraucht werden. Wer kann denn mit Gnade etwas erhalten? Wir müssen doch klüger die Sache angehen. Ein falsches Vertrauen auf die eigene, auf die menschliche Weisheit kann uns zu unechten Spionen machen. Und dann gibt es noch viel hässlichere Motive, die in unserem Herzen aufkommen können. Die Frage nach Macht. Aus Gewohnheit und Bildung und Einfluss und entsprechenden Bekanntschaften entsteht auch Macht. Die Pharisäer, sie liebten es, sich als Gesetzespolizei aufzuspielen, denn mit ihren rabbinischen Traditionen konnten sie Macht ausüben über andere. Es gab ihnen eine Autorität, eine menschengemachte Autorität, aber eine Autorität über Menschen. Uns gefallen manchmal Regeln und Gesetze, nur weil wir sie zu unserem Vorteil, zu dem Ausbau unserer Macht, unseres Einflusses nutzen können. Und wir wollen nicht, dass sich das verändert. Oder die Sehnsucht nach Ansehen und Stellung. Ich möchte höher gestellt sein als andere. Es gab in der ehemaligen DDR damals oder auch heute zum Beispiel in Nordkorea Leute, die loben und rühmen dieses ungerechte System. Warum? Nun, weil sie zu den wenigen gehören, die es geschafft haben, sich Privilegien anzuhäufen. Sie sind die wenigen, die von diesem System profitieren. Und deswegen wollen sie es erhalten. Den meisten geht es schlecht, ja? Aber in diesem System haben sie es geschafft, zu Ansehen zu kommen und können auf andere herabschauen. Und wenn das System genommen wird, ist auch ihr Vorsprung gegenüber den anderen dahin. Ich will mein Ansehen erhalten, meine Stellung, meine Position. Ich will besser sein als die anderen. Und zuletzt noch ein Gemeinschaftsstolz. Die falschen Brüder hatten vermutlich einen grundsätzlichen Argwohn gegen alle nichtjüdischen Völker. Alle, die nicht zu der eigenen Gruppe oder Gemeinschaft gehörten. Gerade in der Zeit, auch zwischen den Testamenten, hat sich das in manchen Bereichen wurde das sehr stark unter manchen jüdischen Gruppierungen. Wir fühlen uns wertvoll oder stark, wenn wir die Gruppe oder Community, wie es heute so oft heißt, wenn wir das, wozu wir gehören, erheben können, in eine hohe Position und über andere stellen. Vielleicht bin ich nicht so stark, vielleicht bin ich nicht so einflussreich, vielleicht habe ich eigentlich nicht so viel zu sagen, aber ich kann sagen, aber ich gehöre zu dieser Gruppe und damit bin ich etwas Besseres. Und alles, was irgendwie diese ganze Gruppe scheinbar angreift oder herabstuft, das nehme ich persönlich und ich glaube, ich muss dafür kämpfen. Die Heidenmission drohte die jüdische Nation in dieser besonderen Stellung herabzusetzen in ihrem Sinn. Und darum spähen sie die Freiheit aus, die in Christus Jesus ist. Und sie wollen wieder zurück in die Knechtschaft bringen. Es kommt aus diesem elitären Denken, einer falschen Identifikation mit einer Gruppe oder Gemeinschaft, um uns besser zu fühlen, um uns heraufzuwürdigen. Etwas, was wir in extremer Form auch in Bezug auf ein Land oder Volk im Nationalsozialismus finden oder überhaupt im Rassismus. Das, wozu ich mich dazu zähle, ist besser als etwas anderes. Ich finde es aber auch in kleineren Formen. Wenn wir andere Christen beargwöhnen, weil sie nicht in einer westlich geprägten Kultur aufgewachsen sind. Oder in so vielen Beispielen, was es alles für Gruppierungen gibt, welche Bibelübersetzung wir benutzen und wie alt unsere Lieder sind und so was. Wir können aus allem eine Gruppe machen und sagen, damit erheben wir uns über andere. Und solange wir die Freiheit der anderen belauern können und anklagen können und herabsetzen können und uns erheben können, fühlen wir uns besser. Lasst uns keine Spione sein. Ich glaube, das, was Paulus hier so sehr irritiert hat, so sehr verletzt hat, so in Anspannung gebracht hat, war, dass er sagt, hier gibt es Leute, die waren so nah an den Aposteln in Jerusalem. Sie waren wahrscheinlich Glieder in der Gemeinde in Jerusalem und sie waren Spione, die sich eingeschlichen haben und es fast geschafft hätten, große Schaden, große Zerstörung zu bewirken, unter den Brüdern. Wir wollen ermutigen, ja. Wir wollen ermahnen, wo nötig, ja. Und wir werden in wahrscheinlich zwei Predigten noch darauf eingehen, wie Paulus auch einen Petrus ermahnen musste. Aber lasst uns unsere eigenen Motive prüfen und die heilige Gemeinschaft der Gläubigen nicht missbrauchen für ein falsches Belauern oder Knechten, sondern die Liebe zur Gemeinde auch darum zu bewahren, dass wir Frieden suchen, Versöhnung fördern, das Evangelium rein bewahren und nicht zu falschen Spionen werden. Dazu helfe uns Gott. Amen.